Diese Person ist diese hier, die ihr dort auf dem Bild seht, etwas überlebensgroß. Ihr könnt vielleicht aus dem Haarschnitt schon erschließen, dass es sich nicht gerade um dieses Jahrhundert handelt, von der Person, von der ich euch berichten will. Hat jemand eine Vermutung, um wen es sich dabei handeln könnte? Diesen noch jungen Mann, so etwas die Hand erhoben, in der anderen Hand die Bibel mit einem Finger darin. Um wen könnte es sich dabei handeln? Bitte? Ja, das ist gleich der Haupttreffer sozusagen. Es handelt sich hier um John Wesley. Das ist ein Abbild aus seiner Jugend. Und wir wollen etwas hineingehen, etwas miterleben, wie es ihm gegangen ist, als er aufgewachsen ist, wie Gott ihn verändert hat, wie er selbst mit eigener Kraft versucht hat, Christ zu werden und wie schließlich Gott ihm nachgelaufen ist, dass er richtig, echt Christ werden konnte. Wir befinden uns an einer Zeit, als John Wesley gelebt hatte, eben im 18. Jahrhundert, 1703 geboren. Dort in England gab es keine große Religiosität. Die meisten Menschen gehörten zwar zu dieser Zeit zur anglikanischen Kirche, aber kaum jemand hielt irgendetwas von der Kirche. Man war weit davon entfernt, in die Kirche zu gehen. Man versuchte, neue Kirchen zu bauen in den Industriequartieren, um dort Menschen zu erreichen, aber die breite Bevölkerung wollte davon nicht das Geringste wissen. Es ist überliefert von Montesquieu, einem bekannten Philosophen und Rechtsgelehrten dieser Zeit. Der hatte formuliert, ich lese euch vor, es gibt keine Religionen mehr in England, höchstens noch 4 bis 5 Mitglieder des Hauses der Gemeinden pflegen das kirchliche Gebet. Wenn jemand über Religion spricht, so lachen alle. Und als kürzlich jemand in meiner Gegenwart sagte, ich glaube dies, wie ich das Glaubensbekenntnis glaube, brach die Menge in lautes Gelächter aus. Voltaire, der in der gleichen Zeit lebte, ein französischer Gelehrter, sagte dazu, sie sind von allen Religiösen in England so angeekelt, dass keine Religion, mag es eine neue oder eine alte sein, wiederbelebt sei, ihr Glück dort machen wird. Eine Zeit, von der wir uns vorstellen müssen, die ist ohne weiteres vergleichbar mit der Zeit, in der wir heute leben. Stellt euch vor, ihr fangt irgendwo über den Glauben an zu reden und was machen die Leute? Sie lachen euch aus, wird hier gesagt. Und tatsächlich, das war Gang und Gäbe. Woran lag es? Nun, auf der einen Seite, dass die Kirche sich nicht um die Menschen gekümmert hat. Das war denen egal. Die Geistlichen haben sich mehr mit Jagd und Spiel und Sport beschäftigt. In einem Tagebuch eines Geistlichen in Südengland findet man, wie berichtet wird, was an dem einen Tag an dem Hof des Lords so und so gegessen hat, dass er da eine Magenverstimmung bekommen hatte und deshalb einen Tag im Bett liegen musste, dass er am nächsten Tag auf Fasanenjagd gewesen war und wie viel Fasanen er gejagt hatte, dass er sich am nächsten Tag mit dem Lehrer des Dorfes zusammengesetzt hatte, um eben dort einen Frühschoppen zu trinken, aber dass er mit Menschen gesprochen habe, über den Glauben oder Seelsorge geübt habe, das kommt mit keinem Wort in seinem Tagebuch vor, wobei man sich fragen müsste, das sollte doch eigentlich die Aufgabe eines Predigers und Pastors sein. In diese Zeit hinein wird eben der John Wesley geboren. In einer Zeit, in der sogar eben die Leute in der höheren Schicht eher dazu angeleitet worden sind, wie kann man Ehebruch gut praktizieren, wie kann man Frauen verführen, wie kann man eben Kinder verhüten, wenn man dort außerehelichen Verkehr pflegt. In den Industriebezirken der großen Städte, in den Slums der Städte, die es auch gegeben hat zu dieser Zeit, war es so, dass die Massen in vollkommener Entkirchlichung dahin vegetierten. Keinen interessierte das mehr und auch die Kirche nicht im geringsten. Vielfach wurden sogar Leute der einfachen Bevölkerung aus der Kirche herausgeschmissen, weil die wollte man da nicht, die stören, wenn sich eben noch einige Bürgerliche dort treffen und auf den vorher markierten Sitzen, wo dann ein kleines Schild steht, hier sitzt eben der Georg Miller oder so etwas, der hat hier seinen Platz, wofür er natürlich bezahlt hat, und wenn da irgendwelche verlumpten Gestalten aus der Straße hereinkommen, das kann man dabei nicht gebrauchen. In dieser Zeit fällt auch die Geschichte von der Mary Jones, die vielleicht einige von euch kennen. Diese Mary Jones ist ja dafür bekannt, dass sie dringend nach einer Bibel gesucht hatte und keine bekommen hatte und dann lange gespart hatte dafür, sich auf eine Reise gemacht hatte, um in einer entfernten Stadt dort eine Bibel zu lesen, zu bekommen und dann zu lesen. Einige kennen die Geschichte, die ja besonders in der Kinderstunde berichtet und erzählt wird. John Wesley lebte in einer Familie mit 19 Kindern. Also von daher, ich staune ja schon manchmal und freue mich daran, eben hier, wenn ihr mit euren 7 Kindern hier seid, nicht? Aber 19 Kinder, nun ja, da war noch einiges mehr los wahrscheinlich zu Hause. Und er war das 15. Kind dabei. Das heißt, als er geboren wurde, er hatte immer mit einer Menge von Geschwistern zu tun gehabt. Sein Vater war engagiert, einmal in der Politik hat er sich eingesetzt. Samuel Wesley hatte auch eine theologische Ausbildung genossen und verschiedene theologische Abhandlungen geschrieben. Wir sehen also, er wächst in einer Umgebung auf, wo man sich ohne weiteres mit Glaubensfragen auseinandersetzt, aber wo man sich auch politisch arrangiert. Eine Erfahrung, als er noch recht klein gewesen war, 1709, 6 Jahre ist John Wesley, da stecken eben Leute, die seinem Vater böse sind, wegen seinen religiösen Stellungnahmen stecken das Haus an. John Wesley ist dort oben im ersten Stock am Fenster und das Haus brennt und keiner kommt mehr hinein. Im letzten Moment erblickt noch einer der Männer ihn dort oben. Man klettert auf das Dach heraus, reißt ihn aus dem Fenster, springt herunter und gerade noch ist er dem Tod entronnen. Das ist etwas, wo er sich lebenslang daran erinnert und immer wieder davon ausgeht, hier hat er den Schutz Gottes erfahren. Es ist kein Zufall, dass er an dieser Stelle überlebt hat. Sehr geprägt wird er auch durch seine Mutter. Seine Mutter Susanna Wesley, die als geistvolle, gebildete Frau beschrieben wird, die sich immer um ihre Kinder kümmerte und versuchte, ihnen auch etwas geistliche Substanz mitzubringen. Es wird erwähnt, dass sie einen festen Plan hatte, wo sie jede Woche jedem Kind mindestens 2 oder 3 Stunden widmete, also jedem einzelnen Kind. Ihr könnt euch vorstellen, im Tagesablauf, da war schon einiges zu tun. Und John Wesley wusste auch, dass er immer am Donnerstagabend dran gewesen ist. Donnerstagabend hatte die Mutter insbesondere Zeit für ihn, 2, 3 Stunden mit ihm zu spielen oder Geschichte zu erzählen oder sonst irgendetwas. Und daran erinnert er sich noch lange Zeit später. Nebenbei unterrichtete ihn sie sogar für die ganze Grundschulzeit. Ich frage mich, wie die liebe Frau das alles gemacht hat, nicht? Den Haushalt ohne Kochherd, ohne Mikrowellenherd, ohne Waschmaschine, mit 19 Kindern und dann sich noch Zeit für die Kinder genommen. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls muss es für ihn sehr beeindruckend gewesen sein. Und er redet immer später auch noch mit Hochachtung von seiner Mutter. 1720 schließlich kommt John Wesley an die Universität von Oxford. Er liest dort die Geschichte von Thomas à Kempis, die bis heute in katholischen Kreisen noch sehr weit verbreitet ist, die Nachfolge Christi. Es geht darum, wie kann ein Mensch auf eine sehr gute Art und Weise Jesus Christus nachfolgen, was muss er tun, er will praktische Hilfen geben, wie betet man zu Gott, wie lebt man im Alltag zu Gott, durchaus eine wichtige Sache. Er setzt sich auseinander in dieser Zeit mit der Prädestination, er fragt sich, ist er von Gott erwählt oder nicht, kann er etwas dazu beitragen oder nicht, wie geht man damit um? Für ihn ist auch brennend die Frage der Heilsgewissheit, er weiß nicht, ist er errettet oder nicht, er zweifelt so ein bisschen und er engagiert sich sehr stark eben an der Universität. Mit 22 Jahren wird er schließlich dort zum Diakon und später zum Priester der anglikanischen Kirche von England geweiht. Er hat damit ein einträgliches Einkommen, bleibt das auch bis zum Ende seines Lebens, also Priester der anglikanischen Kirche. Aber sein Innenleben ist durcheinander. Er ist noch nicht klar mit Gott. Zwar ist er Priester, aber er weiß nicht richtig, was und wie soll er das weitergeben. Er versucht einmal in der Woche an einem Abendmahl teilzunehmen, weil er das ernst nimmt. Er will Jesus erfahren, er will Jesus nahe sein und fühlt das als einen besonders heiligen Augenblick. Er schreibt auch ein Tagebuch sein Leben lang. Er ist jemand, der sehr strikt lebt und sein Leben genau einteilt. Und so schreibt er jeden Tag, egal was da passiert, einen Abschnitt, sodass wir gut informiert sind über das, wie er gelebt hat. Und ich werde euch da und dort auch ein paar Ausschnitte aus seinem Tagebuch vorlesen, was es bis heute auch übersetzt auf Deutsch gibt zum Nachlesen. Er gibt Almosen an Bedürftige und Arme in der Stadt aus, wo er umhergeht und tut das regelmäßig. Und selbst da, wo sein Gehalt zunimmt, wo wir ja manchmal in der Gefahr stehen, sagen, naja, jetzt bekommen wir mehr, jetzt können wir uns auch mehr leisten, jetzt können wir mehr Geld ausgeben. Bei ihm finden wir in seinem Tagebuch und auch von Freunden überliefert, sein anfängliches Gehalt im Jahr waren 30 Pfund und davon hat er 28 Pfund selbst gebraucht und 2 Pfund für Arme und für kirchliche Zwecke weggegeben. Na, jetzt könnten wir sagen, also hier nicht mal den Zehnten, nicht mal 10%, sonst hätten das ja mindestens 3 Pfund sein müssen, aber jetzt müssen wir darauf achten, wie es weiterging bei ihm. Als er wenige Jahre später 60 Pfund bekam für sein Einkommen, hatte er immer noch 28 Pfund für sein Leben gebraucht und 32 Pfund Spenden weggegeben. Als er gegen Ende seines Lebens gar 120 Pfund bekam, könnt ihr ahnen, wie es auch da ging, immer noch lebte er bescheiden mit wenig und geringem Essen und kleiner Kammer, in der er wohnte, von 28 Pfund im Jahr und gab eben die restlichen 92 Pfund als Spenden weg. Das ist eine andere Einstellung. Für ihn war es so, das ist das Minimum, mit dem komme ich aus und alles andere ist Gottes Sache. Alles andere gebe ich für Gott weg und wenn ich einmal mit so viel ausgekommen bin, dann kann ich auch für den Rest meines Lebens mit diesem Geld auskommen. Da hat es ernst genommen, diese Auseinandersetzung und Hingabe für Gott. Er trat dort bald auch dem sogenannten Heiligen Club bei. Eine ganz besondere Organisation, die bald den Spott der anderen Studenten erregte. Sein Bruder Karl, der ebenfalls in Oxford studierte, gründete das, ein sehr musikalischer Mann, der später zahlreiche Lieder dichtete, die es bis heute vielfach in den Kirchen in England gesungen werden, insbesondere natürlich in der methodistischen Kirche, denn die ist ja durch John und Charles Wesley entstanden. Er war dort Mitglied und bald kam es schon so, weil er so eine prägende Figur war, dass er statt seinem ruhigen Bruder Karl im Mittelpunkt stand. 1 bis 2 Stunden Andacht widmete er sich täglich. Und wenn es nun früh zu Vorlesungen ging und bald wurde er auch angestellt als Repetent, so nannte man das für die jungen Studenten, dann ist er früher aufgestanden oder blieb am Abend lange wach, um diese Zeit mit Gott zu verbringen. Er war auf der Suche nach Gott und wollte Gottes Nähe erfahren. Aber wir sehen, dass trotz all diesem und obwohl er immer wieder darum kämpfte, Gott zu erfahren, obwohl er 2 Tage in der Woche fastete, um sich vor Gott zu demütigen, war er immer noch unsicher, immer noch fehlte ihm diese Heilsgewissheit innerlich. Er beschreibt im Rückblick von dieser Zeit in seinem Tagebuch davon, unbekannt mit der Gerechtigkeit Christi, die jeden selig macht, der lebendig an ihn glaubt, wollte ich meine eigene Gerechtigkeit aufrichten und zerarbeitete mich im Schweiß meines Angesichts. Ich war recht eigentlich unter dem Gesetz. So schreibt er nachher. Er war voll auf der Suche, wir könnten sagen, er war ein vorbildlicher religiöser Mensch, vor dem jeder den Hut zog. Er gab Geld weg, er ging zu Armen, versuchte ihnen zu helfen, er hatte sich viel Zeit für das Bibellesen genommen, er fastete, ging zum Abendmahl, ging selbstverständlich zum Gottesdienst, hatte sich auch nichts dabei gedacht, dass er den Spott der Menschen auf sich zog, als er in diesem heiligen Club mit dabei gewesen war. Es war schließlich so stark, dass die Bevölkerung um ihn herum ihn und seinen heiligen Club als die Methodisten beschimpften. Und Methodisten, da steckt das drin, was wir kennen als Methode. Diejenigen, die versuchen, nach einer bestimmten Methode Gottes Segen und das Christsein zu erzwingen. Es war so, dass er durch diese starke Beanspruchung, körperliche Beanspruchung, schließlich nach einigen Monaten begann Blut zu spucken, dass er in der Nacht zusammenbrach, dass er meinte, sein Ende sei herbeigekommen und dass er dann betete, Herr, bereite du mich auf deine Ankunft vor und dann komme, wann du willst. Innerlich hat er mit dem Leben abgerechnet, er hatte gedacht, es gehe zu Ende. Und als er sein Studium zu Ende brachte, hatte er immer noch innerlich diese Unsicherheit. Er war auf der Suche nach Gott und er versuchte das zu erfahren, Gott zu erfahren, indem er sich in die Mission begeben wollte. Sicherlich nicht das beste Motiv dafür. Ich habe hier auch noch ein anderes Bild von John Wesley, einmal zur Abwechslung, wo er dann beim Predigen ist, aus einer Kirche, eben ein Kirchenfenster. Dann wollte er sich auf den Weg machen nach Amerika. Amerika war damals neu entdeckt, es sollte besiedelt werden, eine Sträflingskolonie sollte eingerichtet werden. Er wollte dort mitziehen, um als Pfarrer dort zu arbeiten und vor allem die heidnischen Indianer mit dem christlichen Glauben zu erreichen. Mein Hauptmotiv, so schreibt er, ist die Hoffnung, meine eigene Seele zu retten. Ich hoffe, den eigentlichen Sinn des Evangeliums von Christus verstehen zu lernen, wenn ich den Heiden predige. Sie haben keine Kommentare, den Text wegzudeuten, keine eitle Philosophie, ihn zu verkehren. Nun war es so, als er auf dem Schiff unterwegs gewesen war, dann waren mit auf dem Schiff einige Herrenhuter von der Herrenhuter Brüdergemeinde. Die hatten ebenfalls eine Kolonie in Amerika betreut, hatten dort Indianermission betrieben und dann kommt ein einschneidendes Erlebnis. Auf dem Meer, damals ja noch etwas gefährlicher, es bricht ein riesiger Sturm los, es droht das Schiff unterzugehen und er hat Angst um sein Leben und währenddessen sieht er, wie die Herrenhuter Brüdergemeinde scheinbar ganz ruhig in der Ecke sitzen und dort singen und Gott danken und er ist vollkommen aus der Fassung. Nachher geht er zu dem Prediger dieser Herrnhuter Brüdergemeinden und fragt ihn, habt ihr denn wirklich keine Furcht gehabt, als dieses Unwetter gekommen ist? Und der antwortete ihm, Gott sei Dank, nein. Dann sagte der Frank Wesley weiter, aber hatten eure Frauen und Kinder denn keine Angst? Nein, antwortete die Antwort, unsere Frauen und Kinder fürchten den Tod nicht. Das beeindruckt ihn. Er versteht nicht, wie können Menschen in solch einer Situation scheinbar so locker damit umgehen, wo es nicht nur ein Spruch ist, sondern wo man merkt, da steht auch das Leben dahinter. Und als er dann schließlich in Amerika angekommen sind, spricht nun einer der Herrnhuter Brüdergemeinden mit ihm und er fragt ihn, mein Bruder, darf ich an dich zwei Fragen stellen? Hast du in dir das Zeugnis, dass du ein Kind Gottes bist? Also sehr direkt war der, hatte ihn gleich gefragt, hatte gemerkt, mit dem Wesley stimmt vielleicht irgendwas nicht, obwohl der ja als Pastor, als Geistlicher dort ausgereist ist. Und der war innerlich unsicher und hat dann geantwortet, naja, also ich weiß, was man glauben muss und ich kenne die Bibel, aber irgendwie nein, eigentlich noch nicht. Die nächste Frage war, kennst du Jesus? Wesley antwortete darauf, ich weiß, dass er der Erlöser der Welt ist. Dann sagt er, das ist wahr, aber weißt du auch, dass er dein Erlöser ist? Wesley weiß darauf nicht zu antworten. Er ist innerlich unruhig und aufgewühlt und er versucht, die Indianermission voranzutreiben. Wie ihr euch vorstellen könnt, das Ganze klappt nicht dabei, es läuft nicht so. Was soll er weitergeben, was er selbst nicht hat? Es kommt schließlich dazu, mit seiner strengen, methodischen Art und Weise, er versucht, die Menschen zu zwingen, so zu leben, wie er sich das vorstellt, dass sie so und so oft in der Bibel lesen sollten, dass sie so und so oft zum Gottesdienst gehen sollten, und er macht sich einen schlechten Ruf unter den Aussiedlern dort, die in den USA sind und ihr Leben machen wollen, eher raue Gestalten sind und die von dem nichts wissen wollen. Schließlich kommt es sogar dazu, er hat sich in eine junge Frau verliebt und die will aber von ihm nichts wissen, und dann ein anderer befreundet sich mit ihr und er greift kirchliche Mittel, um nun den aus der Kirchengemeinschaft auszuschließen, also auch nicht so ganz reine Motive dabei, obwohl er sich sicherlich auch etwas zu Schulden kommen ließ. Und schließlich sagt er, gesteht er sich selbst ein, ich ging nach Amerika, um die Indianer zu bekehren, und was fand ich? Was ich am wenigsten erwartet hatte, dass ich selbst nie zu Gott bekehrt war. Er bricht es ab, er resigniert, er fährt zurück nach England und trifft dort wieder mit diesem Prediger, den er schon auf dem Schiff getroffen hat, zusammen, namens Peter Böhler. Der nimmt ihn mit und er kommt in London zu verschiedenen Versammlungen dieser Brüdergemeinden. Schließlich ist es so, dass er mit ihnen darüber spricht, über den Unterschied zwischen dem reinen Fürwahrhalten, dass es einen Gott gibt und dass Jesus für ihn gestorben ist, und dem sich innerlich vertraut darauf verlassen, dass Gott auch für ihn gestorben ist. Er erkennt mit der Zeit, dass es einen Unterschied gibt, und er merkt, dass er sich bekehren muss, dass er umkehren muss. Das ist schließlich auch so weit, dass es übergeht von einem vorformulierten Gebet zu einer freien Beziehung zu Gott. Am 24. Mai 1738 lernt er Gott persönlich kennen. Er berichtet das selbst. Ich lese vor aus seinem Tagebuch. Mittwoch, den 24. Mai gegen 5 Uhr morgens, öffnete ich mein Testament mit den Worten, durch welchen uns die teure und allergrößten Verheißungen geschenkt sind, nämlich, dass ihr durch ihn teilhaftig werdet der göttlichen Natur. 2. Petrus 1, Vers 4. Als ich ausgehen wollte, öffnete ich es aufs Neue und meine Augen fielen auf die Worte, ihr seid nicht ferne vom Reiche Gottes. Des Nachmittags ging ich in eine Kirche, da selbst hörte ich einen Kirchgesang. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf meine Stimme und auf die Stimme meines Flehens. So willst du, Herr, meine Sünden mir nicht zurechnen, wer kann vor dir bestehen? Innerlich erfahre ich ein großes Widerstreben und gehe am Abend in die Versammlung in der Aldergate Street, wo jemand Luthers Vorrede zum Brief an die Römer vorlas. Etwa ein Viertel vor 9, als die Veränderung geschildert wurde, welche Gott durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkt, fühlte ich mein Herz seltsam erwärmt. Ich spürte, dass ich auf Christus allein für mein Seelenheil vertraute, und es wurde mir die Versicherung gegeben, dass er meine Sünden hinweggenommen habe. Ja, die meinen und mich errettet habe vor dem Gesetz der Sünde und des Todes, ich fing mit aller Macht an, für diejenigen zu beten, die mich besonders tief betrübt und verfolgt hatten. Danach bezeugte ich öffentlich vor allen Anwesenden, was ich jetzt zum ersten Mal in meinem Herzen fühlte. Aber es dauerte nicht lange, da gab mir der Feind ein, das kann kein Glaube sein, wo bleibt denn deine Freude? Und ich lernte schnell, dass wohl der Friede und die Überwindung der Sünden verbunden sind mit dem Glauben an den obersten Führer der Seligkeit und so weiter berichtet er davon. Hier erfährt er den Durchbruch. Er merkt, wie Gott den ganzen Tag schon vorbereitet hat. Er liest dort etwas, dann hört er etwas aus der Kirche heraus, geht am Abend in eine andere Versammlung und merkt, er wird angesprochen, nicht seine guten Taten, nicht sein vieles Bibellesen, nicht das Hingehen in die Mission oder eben seine Opferbereitschaft für Fasten und was weiß ich noch alles, errettet ihn, sondern nur diese Gnade Gottes, wo er merkt, das andere ist nutzlos dafür. Er selbst kann gar nicht gut genug sein, um von Gott angenommen zu werden, sondern es braucht nur diese Gnade, ja zu sagen, sich darauf zu verlassen. Jesus, du bist für mich gestorben, ich will ein Leben mit dir führen, ich kann gar nichts dafür tun. Er hatte deshalb nicht dann darauf verzichtet, sein Leben weiterhin so zu führen, wie er es bisher getan hatte, weil er es immer noch als wichtig ansah. Er ging nun nach Deutschland zu dem Grafen von Zinzendorf, der die Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet hatte. Er traf ihn, ein Reichsgrafen, der sonst mit Purpur und großen Gewändern herum ging, die Leute, und den traf er auf dem Feld arbeitend, in einem Leinenanzug, mit anderen Brüdern und Schwestern, mit denen er zusammen arbeitete. Wesley war beeindruckt davon. Er blieb dort mehrere Wochen, wurde geprägt davon und wollte nun die Herrnhuter Brüdergemeinden auch in England verbreiten. Nun, dazu kam es schließlich nicht. Er hatte dann sich auch mal mit dem Grafen Zinzendorf zerstritten, insbesondere an der Frage der Prädestination. Bestimmt Gott vorher oder müssen wir uns selbst bemühen und so zu Gott kommen? Aber das ist dann noch eine andere Frage. Er ging zurück nach England, traf dort zahlreiche andere Christen, die schließlich auch für seine Arbeit in England von Belang sein sollten. Einen, den ich hier nur kurz erwähnen will, ist George Whitefield, der später in Amerika Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte. Er wuchs auf in einer sehr schlechten Umgebung, in einer kleinen schlechten Kneipe. Seine Eltern fluchten viel mehr, da waren die Leute, die betrunken waren und keiner kümmerte sich irgendwie um den Glauben. Er schreibt selbst davon, wenn sich ein Jüngling im Evangelium rühmen konnte, er habe die Gebote Gottes von seiner Jugend an gehalten, so muss ich mit Scham und Reue das Gegenteil bekennen. Die Sünden und Übertretungen meiner Jugendzeit sind mehr denn Haare auf meinem Haupt. So erzählt er dann weiter und es kommt schließlich dazu, dass er, als er an die Universität nach Oxford geschickt wird, weil seine Eltern reiche Unterstützer bekommen haben, dass er dort John Wesley findet und durch John Wesley zum Glauben kommt. Er tritt auch diesem frommen Club bei, dem Heiligen Club, und ist hinterher ein wichtiger Mitarbeiter John Wesleys geworden. Soweit nur dazu. Es entsteht schließlich eine große Bewegung in England. John Wesley versucht in den Kirchen zu predigen. Man schmeißt ihn häufig aus der Kirche heraus, weil man ihn dort nicht haben will. Er bringt ja alles durcheinander. Da kommen plötzlich Leute in die Kirche, die vorher nie in die Kirche gekommen sind. Und so wird ihn in vielen Kirchen verweigert. Er darf dort gar nicht predigen. Und so wird er dazu gezwungen, in Privathäusern, in gemieteten Hallen und Räumen oder vollkommen im Freien zu den Menschen zu predigen. Und so ein Ereignis, was dort beschrieben wird, ist 1739. Dort kommt er nach Mittelengland zu den Kohlearbeitern in Kingswood. Er wird darauf aufmerksam, als man ihm sagt, du willst allezeit so gern zu den Heiden gehen, geh nach Kingswood. Dort findest du Heiden genug, die das Evangelium nicht kennen. Er zieht dort auch hinaus. Man fragt sich, was dort schließlich passieren kann. In Kingswood ist eine der berüchtigsten Gruppierungen. Die Leute fürchten weder Gott noch sonst irgendetwas. Religion ist das Letzte, um das man sich kümmert. Die Journalisten schreiben darum, dass die Menschen von Kingswood sich von den Tieren eben nur dadurch unterscheiden würden, dass sie eben sprechen könnten, aber sonst kein Unterschied dazwischen bestünde. Und es ist so, er geht das erste Mal durch die Straßen, als die Arbeiter gerade von ihrer Schicht zurückkommen, aus der Zeche herauskommen, stellt er sich auf einen Kohlehaufen, fängt an zu predigen. 200 belustigte Kohlearbeiter bleiben stehen, denken, das ist doch mal eine willkommene Abwechslung, hier so einen Prediger zu hören, und lachen ihn aus, aber er spricht sich herum und am nächsten Tag sind 2000 Kohlearbeiter da. Er predigt eine ganze Woche, am Ende der Woche sind 5000 Kohlearbeiter da und schließlich, als er noch eine Woche länger predigte, sind es schließlich so, dass bei einer Anhöhe in der Nähe von Kingswood 20.000 Menschen zusammenkommen, um John Wesley zuzuhören. Ein Handeln Gottes. Gott verändert diese Menschen, von denen jeder gedacht hatte, die sind vollkommen areligiös, die nehmen gar nichts vom Glauben auf, die interessiert das gar nicht. ist es verwunderlich. Mit der Zeit werden andere Geistliche darauf aufmerksam, werden auch die Zeitungen darauf aufmerksam, was dort wohl geschieht. Vollkommene Veränderung. Er berichtet davon, wie dort die Kohlearbeiter stehen, aus der Zeche kommen, wie ihnen die Tränen herunterlaufen, auf dem schwarzen Gesicht sich langsam weiße Fäden dort bilden und Menschen umkehren und eine Gemeinde entsteht. Die Gemeinde allerdings nicht von der offiziellen Kirche angenommen wird. Die müssen sich privat treffen, treffen sich in einer Kneipe regelmäßig und das Leben der Menschen verändert sich in Kingswood. Es ist total anders. Er beschreibt hier auch, dass der Geist des Herrn über ihn gekommen ist. So sieht er das, dass er so predigen konnte, dass die Menschen angesprochen waren, wo er meint, das kommt nicht von ihm. Er teilt nun die Gruppierungen ein, die Menschen beten dafür, dass andere zum Glauben kommen und die Gemeindearbeit beginnt dabei. Es ist so, dass er eine alte Eisengießerei aufkauft und die wird schließlich die erste Kirche dort am Ort. Wesley's Foundry, so nennt sich das hier, eine Eisengießerei. Jeden Sonntag treffen sich dort 1500 Zuhörer und in einem kleinen Saal, nebenbei noch 300. Viele stehen draußen vor diesem Haus und können gar keinen Platz mehr finden. Und so entstehen hier und in anderen Städten Englands zahlreiche neue Gemeinden, wo besonders Menschen, einfache Menschen aus der Bevölkerung, keine Intellektuellen, keine von der Theologie ausgebildeten Pfarrer erkennen, was Gott für sie tut und eine Massenbewegung entsteht. Es ist hier, dass sie sich bemühen wollen, ein gutes Leben zu führen. Sie nicht nur davon ausgehen, Gott errettet sie, sondern jetzt fangen sie an, auf Alkohol zu verzichten, nicht mehr ihre Frauen zu schlagen, ihre Kinder zu misshandeln, nicht mehr das Geld so durch Glücksspiel aus dem Fenster zu werfen, sondern hier sind plötzlich Menschen, die ihr Leben auch verändern. Nun, es ist so, dass auch in London eine Gemeinde entsteht. Erst mit 26 Männern und 48 Frauen entsteht in London 1740 eine erste Gemeinde. Wesley sagt, als er mal gefragt wird, welches denn nun seine Gemeinde sei, ich betrachte die ganze Welt als mein Kirchspiel. Deshalb meine ich, dass wo ich auch in der Welt bin, es sich gehört, dass ich mein Recht und meine Pflicht und Schuldigkeit tue, allen, die es hören wollen, die frohe Botschaft der Erlösung zu verkündigen. Dies ist die Aufgabe, zu der ich bin. Sicher von Gott berufen und bin überzeugt, dass sein Segen darauf ruhen wird. Es ist schließlich so, dass er auch ein Waisenhaus übernimmt, was George Whitfield, sein Kollege, gegründet hatte, der durch ganz Südengland und durch Wales zog und dort eine regelrechte Erweckung auslöste. Whitfield fühlte sich dann von Gott nach Amerika berufen und schließlich war es so, dass er diese Aufgabe an Wesley übergab, der diese Arbeit schließlich auch weiterführte. Nun, es gab dann einige Mitarbeiter, die ebenfalls für ihn wichtig sind, das überschlage ich jetzt auch einfach einmal. Wenn wir das Leben John Wesleys in den nächsten Jahren betrachten, dann müssen wir ihn uns vorstellen als einen, der unterwegs ist, ständig, wo er hinkommt, zu Menschen predigt. Hier finden Sie etwas Ähnliches, einmal im Wald. Es wird dann eine kleine Tribüne aufgebaut. Manchmal ist es auch nur so, ich habe hier ein Bild davon, das hat Wesley immer auf seinem Pferd mit dabei. Eben, das ist eine zusammenklappbare kleine Kanzel, auf die steigt er hinauf, damit die Leute ihn hören. Und dort fängt er an, im Freien seine Predigt zu halten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Hier ist eben eine ähnliche Versammlung. Wir sehen, hunderte von Menschen stehen dort, um dem Prediger zuzuhören. So ist es, dass er jeden Tag etwa 70 bis 90 Meilen unterwegs gewesen war, englische Meilen, und das per Pferd, bitte sehr, also nicht in dem Auto und auch nicht bei den Verkehrsverhältnissen, die wir heute kennen. Durchschnittlich sagt man, so 4.500 bis 5.000 Meilen legte er so zurück. Er las auf dem Pferd, bereitete auf dem Pferd seine Predigten vor, hielt pro Tag 2 bis 3 Predigten und hatte da ein Schreibpult sich installieren lassen, in dem er diese Sachen aufschrieb, ich weiß nicht wie, ob das nicht sehr geschaukelt hat dort auf dem Pferd, aber so konnte ihn Gott gebrauchen. Viele der Menschen wollten ihn hören, viele kamen dazu, waren fasziniert davon. Es wird berichtet, als er dann später auch einmal nach Amerika gekommen war, dass dort der Herr Washington gewesen war, der George Washington, ich muss mal sehen, wo das Jahr gewesen ist, und ob ich das hier finde, nein, Benjamin Franklin war das gewesen, der spätere Präsident, und dass der nur sehen wollte, wie das einmal mit dem Wesley, was er das wohl auf sich habe, dass so viele Leute zu ihm kamen, und er war ein skeptischer Mann, wollte mit Religion nichts zu tun haben, und es wird davon berichtet, am Ende der Predigten, er berichtet selbst davon, der Franklin, er brach in Tränen aus, hatte sein ganzes Geld genommen, was er er bei sich hatte, und hat es in den Opferstock hineingeworfen. So müssen wir uns vorstellen, hat Gott durch diesen Mann gewirkt, dass Menschen, die hingekommen sind, um solch eine Sache zu kritisieren, dann hinterher der Sünde überführt worden, total umgekehrt sind und gerade das Gegenteil taten von dem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Es wird davon berichtet, dass er etwa 43.000 Predigten in seinem Leben hielt, also eben eine ganze Menge. Es wird ebenfalls davon berichtet, dass er gegen Trunksucht, Fluchen, Schwören und so weiter sprach und dass Menschen das ernst nahmen, dass es dort Veränderung in ihrem Leben gab. In Thundergate berichtet er einen weiteren Auszug einmal aus seinem Tagebuch. Am folgenden Morgen, gerade am Sonntag, um 7 Uhr begab ich mich nach Thundergate, dem ärmlichsten und verachtlichsten Teil der Stadt. Hier stellte ich mich mit John Taylor an das Ende der Straße und begann den 100. Psalm zu singen. 3 oder 4 Leute kamen heraus, zu sehen, was es gäbe. Und diese vermehrten sich bald auf 400 bis 500. Ich glaube, als meine Predigt vorüber war, waren es wenigstens 1200 oder 1500 anwesend, die den herrlichen Worten vor meinen Augen führte. Aber er ist um unsere Tat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und schließlich, er bleibt bis zum Abend um 5 Uhr dort, predigt weiter, Menschen kommen zum Glauben und lassen sich dort verändern. An einem anderen Ort, der Pfarrer schließlich verbietet ihm zu predigen, er geht draußen auf den Friedhof und fängt da an zu predigen. Und Menschen kommen, am nächsten Tag kommt er wieder und noch mehr Menschen kommen. Und schließlich auch dort entsteht eine Gemeinde, Menschen kehren um und bekehren sich. Hier ein weiteres Bild von ihm. Man versucht, ihm Steine in den Weg zu legen. Er geht durch Schneestürme. Er schläft in schmutzigen, dreckigen, kalten Kellern. Manchmal haben sie tagelang nichts zu essen. Und manche fragen ihn schon, wie er das nun überleben könne. Er selbst fragte sich auch dabei, eben der Bruder Nelson, der mit ihm unterwegs ist, der beschwert sich schon, dass es jetzt 2 Tage lang nichts als Brombeeren gab, die sie am Rand des Weges gefunden haben und sonst nur die schlechteste Nahrung, die Leute ihm zugeben, weil manchmal wird er eingeladen zum Predigen, aber keiner denkt daran, dass er auch leben muss und keiner bietet ihm Unterkunft an und keiner will ihm dabei helfen. Es gibt Verfolgung. Oftmals ist es so, das sind Leute, die freuen sich gar nicht daran, die nehmen ihre faulen Eier mit, die bewerfen ihn mit Steinen, die verspotten ihn und manchmal wird es sogar ernst. Von einer Verfolgung wird berichtet in einer großen mittelenglischen Stadt. Er predigt draußen auf der Straße. Die Leute versuchen ihn zu fangen. Es gibt einige, die werfen mit Steinen nach ihm. Ein dicker Stein trifft ihn an der Stirn. Blut läuft ihm die Stirn herunter. Schließlich kommt da eine große Menge. Er geht in ein nahegelegenes Haus von Leuten, die ihn eingeladen haben. Schließlich eine große Menge schreit, bringt den Prediger heraus, wir wollen den Prediger haben. Wesley als derjenige, der gefordert wird, der schließlich nicht sicher, was soll er tun. Es wird damit gedroht, das Haus anzuzünden und Wesley geht nun freiwillig nach draußen. Es kommen dann ein paar der Riedelsführer zu ihm, um mit ihm zu sprechen, um ihn fertig machen zu wollen. Sie wollen ihn schließlich töten, so wird er es gesagt. Er spricht mit einigen von denen und plötzlich verändert sich bei denen etwas. Diese Riedelsführer, mit denen er etwas abseits der großen Menge spricht, die merken, irgendwas ist da dran, das geht nicht mehr so. Und schließlich flüstern sie mit ihm und sagen ihm, ja, wir werden dir helfen. Leute, die noch gerade dabei waren und wollen ihn totschlagen. Aber da ist die riesige Menge ringsherum. Sie gehen durch die Stadt, die Menge führt ihn da durch, sie wollen ihn auf einen großen Platz bringen, um ihn da niederzuschlagen. Wesley versucht, in einen Laden hineinzugehen, der in der Nähe liegt und der Ladenbesitzer, der drängt ihn wieder nach raus und sagt, nein, hier kannst du gar nicht rein, die zerschlagen mir meinen Laden, wenn du hier reinkommst. Er muss weiter draußen auf der Straße. Plötzlich entsteht ein Tumult. Diese 3 Leute, die mit ihm gesprochen haben, versuchen ihn durch eine Nebengasse wegzuführen und zwar mit zerrissenen Kleidern, mit Blut am Kopf, aber er ist mit dem Leben davon gekommen. Das gibt es auch. Nicht immer sind alle von den Predigten Wesleys begeistert. Nun, auch da überschlage ich jetzt noch einiges bei John Wesley. Das, was uns auffällt, er war ein Mann von starker Disziplin. Morgens stand er meistens um 4 Uhr auf. Er begann dann eben in der Bibel zu lesen, zu beten für seine Mitarbeiter, für seine Gemeinden. Er wollte sich sein Leben lang nicht von der Kirche trennen. Er wurde sozusagen herausgedrängt und erst bei seinem Tod entstand schließlich die methodistische Kirche. Er hatte nicht nur in der Bibel gelesen, er hatte ebenfalls klassische Schriften des Altertums gelesen, wissenschaftliche Schriften, um sich auseinanderzusetzen mit dem, was die Menschen seiner Zeit denken, mit was sie sich auseinandersetzen. Hier ebenfalls nochmal eine Predigt, wo er draußen im Freien zu Menschen spricht.
Als er schließlich gegen Ende seines Lebens darum gefragt wird, warum er nun so alt gewesen würde oder wie er sein Leben gestalte, dann antwortet er darauf in seinem Tagebuch: Erstens, ohne Zweifel ist der Macht Gottes, die mir die nötige Kraft zu diesem Werk verliehen hat, wozu ich berufen worden bin, solange es ihm gefällt. Dass es wirklich sein soll, und dann zunächst dem Gebet meiner Kinder. Endlich möge auch wohl Mittel eine Ursache meines Wohlbefindens sein. Erstens, meine beständige Tätigkeit und Luftveränderung. Zweitens, dass ich seit meiner Geburt, ich mochte krank oder gesund sein, zu Land oder zu Wasser, niemals nächtlichen Schlaf entbehrt habe, dass der Schlaf mir zu Gebote stehe. Wenn ich will, so oft ich ermattet fühle, rufe ich ihn herbei und kann mich des Nachts ausruhen, weil ich seit 60 Jahren immer um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, weil ich seit 50 Jahren jeden Morgen um 5 Uhr predige, weil ich mein ganzes Leben wenig Schmerzen und ebenso wenig Kummer und Sorge gehabt habe. Schließlich, er wird alt, er wird krank, kann sich nicht mehr so bewegen, er predigt nur noch wenig, und schließlich ist es dann so, dass er im Jahr 1790 eben im Alter von 87 Jahren stirbt. John Wesley hat daneben zahlreiche Anstöße in England gegeben. Die Sklaverei wurde in England mit durch seine Initiative beseitigt. Er hat an Abgeordnete geschrieben, die schließlich dazu bewegt. Er hat eine Gefängnisreform in England durchgesetzt. Er hatte in Amerika sich eingesetzt für die Rechte der Indianer dort. Zahlreiche Dinge veränderten sich dabei. Er versuchte, den armen Menschen auf der Straße Nahrung und Arbeit zu geben. Und wie wir heute wissen, ist eine große weitere Konfession, eben die methodistische Gemeinde, durch ihn entstanden. Nun, wenn wir da zurückblicken, ich denke, es gibt mehreres, was wir aus dem Leben von John Wesley mitnehmen können als Herausforderung für uns. Das erste ist, nicht durch unsere Taten und nicht durch unsere Bemühungen werden wir gerettet. Wir können uns noch so abmühen. Oder vielleicht sind wir frustriert, weil wir wissen, wir schaffen das eigentlich gar nicht. Wir können nicht so gut sein wie die 10 Gebote oder wie ein John Wesley uns das vorgelebt hat. Dass wir da erkennen, wir sind nur durch Gnade Gottes erlöst. Und so, dass wir erfassen können, wie John Wesley das erfasst hat, dass wir keine Leistung vor Gott bringen müssen, sondern dass Gott uns so akzeptiert und annimmt, wie wir sind. Das andere, was wir dadurch sehen können, ist auch, dass wir den Platz einnehmen sollen, den Gott für uns vorhergesehen hat. Da, wo John Wesley vorher geplant hatte, krampfhaft versucht hatte, in Oxford einen Studentenkreis aufzubauen, in Amerika die Indianer zu missionieren, nichts passierte. Und da, wo er bereit war, auf Gott zu hören, plötzlich ist es so, unter ungünstigsten Bedingungen, wo jeder gesagt hätte, das könnte nie passieren, plötzlich Tausende von Menschen kommen zu Jesus Christus, kehren um, werden erfüllt von der Gnade Gottes, dem Heiligen Geist, und erfangen ein neues Leben an. Sicherlich, was uns hier auch motivieren kann, ganze Sache mit Gott zu machen, nicht irgendwie halbe Sache zu machen, so wie John Wesley es nahe lag und wie zahlreiche Geistliche ihm immer gesagt haben, wenn du nicht so extrem bist, dann kannst du in der Kirche predigen, dann kannst du dort hineinkommen. Oder wie man sagen könnte, nun, wenn ich keinen Luxus habe, wenn ich nicht mal weiß, wo ich mich hinlegen soll, wenn ich nicht genug Geld verdiene, oder eben wenn ich unter starken körperlichen Strapazen lebe, warum soll ich das auf mich nehmen? Lass mich doch das Leben genießen. Ich kann es doch genauso wie andere auch tun. Er hätte doch eine gut bezahlte Pfarrstelle annehmen können. Nein, sondern dann auch bereit sein, wenn Gott es von uns fordert, durchaus konsequent zu sein und Lasten auf uns zu nehmen. Weil, so wie er das hier erfahren hat und wie er auch sagt, er schreibt es nicht sich selbst zu, sondern er sagt, es ist die Gnade Gottes, dass ich all das tun konnte und dass Gott so durch mich gewirkt hat. Damit wollen wir für heute abschließen. Und falls euch noch mehr John Wesley interessiert, kann ich euch sein Tagebuch empfehlen oder auch einige der Biografien, die über ihn geschrieben ist. Ein spannendes, erfülltes und langes Leben, das von dem Leben, das von Gott geprägt wurde. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du immer wieder Menschen in der Vergangenheit und in der Gegenwart gebrauchst, um dein Wort zu verbreiten, dass du einen Plan für diese Menschen gehabt hast und dass du solche Menschen wie John Wesley gebraucht hast, um viele zu dir zu führen, viele zur Errettung zu bringen, ihnen die Wahrheiten aus deinem Wort nahezubringen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du auch uns dafür gebrauchst, andere Menschen auf dich hinzuweisen, dass du uns Mut und Kraft dafür gibst, dass du uns auch die Disziplin gibst, die notwendig dafür ist, an deinem Wort zu bleiben, in deinem Wort zu lesen, sich dir zuzuwenden und dann auch konsequent mit dir zu leben. Ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die hier sind und die dich noch nicht kennen, dass du ihnen zeigst, dass du wie ein guter Vater zu ihnen sein willst, dass es nicht auf Leistung ankommt, nicht auf fromme Taten, die wir tun können, sondern nur auf deine Gnade, auf deine Zuwendung, auf deine Liebe zu uns, und dass du uns so neues Leben anbieten willst, in dem sich vieles grundlegend verändern kann. Herr Jesus, geh du mit uns in diesen Abend und zeige du uns die Stelle, an der du uns gebrauchen willst und an der wir fruchtbar für dich sein können. Amen. Damit möchte ich euch in diesen Abend entlassen und wir sehen uns dann morgen früh beim Frühstück spätestens wieder.